Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Gottes Ohr, so ist diese Predigt überschrieben, wie Martin schon gesagt hat, der Beginn einer neuen Predigtreihe zu den Psalmen. Und es ist ja auch spannend, dass die Bibel nicht nur Worte von Gott an den Menschen enthält, sondern auch Worte des Menschen an Gott. Das sind ja die Psalmen, Worte des Menschen an Gott. Ja, Gott ist ein Gott, der redet, aber er ist auch ein Gott, der zuhört. Und das finde ich zum Staunen, dass der große, allmächtige Gott uns zuhört, sich tatsächlich interessiert für das, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was wir zu sagen haben. Und wenn man die Psalmen liest, dann sieht man, wie das ganze Leben hineingenommen wird in die Beziehung mit Gott. Trauer und Freude, Vertrauen und Zweifel, Erfolg und Versagen, Gemeinschaft und Alleinsein, Alltag und Festtage. Und da wird deutlich, über alles können wir mit Gott reden, ihm ehrlich und unverstellt unser Herz ausschütten. Jede Situation unseres Lebens kann ein Anlass zum Gebet sein. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr denkt, ich fühle mich nicht nach Beten? Oder ich fühle mich nicht danach, in den Gottesdienst zu gehen und heute Lieder zu singen. Kann es sein, dass dahinter unter anderem das steht, dass wir doch denken, dass manches, so manches an unseren Gefühlen und Gedanken in der Begegnung mit Gott keinen Raum hat, außen vor bleiben muss, nicht dazu passt zum Beten, zum Gottesdienst. Aber es geht beim Gottesdienst nicht darum, dass wir bestimmte Sachen draußen an der Garderobe lassen müssen. Es geht nicht darum, unsere Schokoladenseite Gott und den anderen zu zeigen, sondern es geht gerade darum, mit allem, wer wir sind und was uns bewegt, in die Gegenwart Gottes zu kommen und das auch in die Gemeinschaft miteinander hineinzunehmen. Und somit lade ich euch ein, heute Morgen wirklich alles hier mit hineinzunehmen, diesen Gottesdienst. Nichts muss außen vor bleiben. Und da finde ich bei den Psalmen spannend, wenn man sie sich mal anschaut. Die bekanntesten Psalmen sind ja Psalmen des Vertrauens, wie Psalm 23, Psalmen des Lobes. Aber ein Großteil der Psalmen, 30-50%, sind Klagepsalmen. Gebete, die geprägt sind von einer ganz mutigen Ehrlichkeit. Und ich habe selber sehr gelernt, diese Klagepsalmen zu lieben, weil sie mir Worte geben für manche meiner Fragen und manche meiner Kämpfe. Und wir wollen uns heute Morgen miteinander einen solchen Klagepsalm anschauen. Und das ist einerseits ein ganz persönlicher Psalm, wo eine einzelne Person sein Herz vor Gott ausschüttet in einer Situation der Not. Und gleichzeitig ist dieser Psalm für die Gemeinschaft gedacht und geschrieben. Denn oben drüber steht, vorzusingen. Also auch ein Lied an Gott, ein Klagelied. Ich weiß gar nicht, ob wir solche Lieder haben. Also ein Lied, das auch für die Gemeinschaft gedacht ist, dass andere sich diese Worte zu eigen machen können, um mit diesen Worten auch ihr Erleben Gott zu bringen. Und so sind auch wir eingeladen, diesen Psalm heute Morgen zu unserem eigenen Gebet zu machen, in Bezug auf unser eigenes Leben, in Bezug auf das Leben anderer oder auch in Bezug auf das, was in unserer Welt passiert. Psalm 42 und 43, ihr wundert euch vielleicht, warum zwei Psalmen? Das sind eigentlich nicht zwei Psalmen. Ursprünglich in den meisten Manuskripten ist das ein Psalm und ein Chorus zieht sich durch diese zwei Psalmen hindurch. Und deswegen schauen wir uns das Ganze an. Ich möchte uns den Psalm vorlesen. Und die Überschrift, die ich diesem Psalm gegeben habe, ist Hoffen in den Spannungen des Lebens. Hoffen in den Spannungen des Lebens. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und auch schütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich stränget? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich stränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Hoffen in den Spannungen des Lebens. Eine unwahrscheinliche Spannung durchzieht diesen Psalm. Vers 10. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? 43,2. Du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Hier stehen starke Aussagen des Glaubens neben ganz schmerzhaften Fragen. Der Psalmist hat Mühe, sein Erleben mit seinem Glauben zusammenzubringen. Und dann noch diese Frage, die die anderen stellen, Vers 4. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Wo ist nun dein Gott? Schaut euch doch diese Welt an mit all ihrer Not. Wo ist denn dein Gott? Schau dir dein eigenes Leben an. Wo ist dieser Gott, von dem du redest? Wo ist dieser Gott der Liebe und der Güte? Auch wenn sie oft nicht ausgesprochen wird, steht, glaube ich, auch heute oft diese Frage im Raum. Wo ist denn dein Gott? Und wir kennen die Frage ja auch selber. Gott, wo bist du gerade in dieser Situation? Ringen mit Gott, das ist typisch für die Klagepsalmen. Mit Gott selber in ein Gespräch einzusteigen über das, was an Fragen da ist, über das, was so schwer zusammenzukriegen ist zwischen dem Glauben und das Erleben. Klagen in der Bibel ist nicht einfach selbstmitleidiges Jammern, wie schlimm doch alles ist, sondern der Versuch, das Erleben in dieser Welt mit dem Glauben an Gott zusammenzubringen. Klagen ist nicht Unglaube. Nur der Gläubige kann überhaupt im biblischen Sinne klagen, weil er um Gott weiß, weil er um Gottes Wesen und Gottes Verheißungen weiß und in der Spannung zwischen dem, was er glaubt und über Gott weiß und dem Erleben und der Erfüllung davon lebt. Neulich erzählte mir ein Kollege aus Tunesien von einer Konferenz, die sie für syrische Studierende im Libanon gemacht haben. Ungefähr 100 Studierende kamen zu dieser Konferenz, konnten aus Syrien raus zu dieser Konferenz und erzählte, dass viele von ihnen geprägt sind, ganz stark von dem Gedanken des Fatalismus, auch durch das islamische Umfeld. Alles, was Gott tut, muss man unterwürfig, ohne Fragen akzeptieren. Es ist halt so, Gottes Wille. Und dass die meisten gelernt haben, warum zu fragen ist Unglaube. Man stellt keine Fragen an Gott. Und bei dieser Konferenz haben sie die Studierenden eingeladen, Gott das zu sagen, was sie erlebt haben an Schmerzhaftem. Und ihre Fragen auf Zettel zu schreiben, was sie bewegt. Und das zu einem Kreuz zu bringen. Und dann haben sie miteinander stundenlang geredet, geweint und gebetet. Und Gott das gebracht. Für viele dieser Studierenden eine ganz tiefe Gottesbegegnung, gerade in der Klage. Dass auch all das vor Gott seinen Raum haben darf, Platz haben darf. Wir brauchen in dieser unserer gebrochenen Welt Raum für Tränen, für Klage, für solch ein ehrliches Ringen mit Gott. Und das auch alles vor Gott auszubreiten, alleine und gemeinsam. Ist das vielleicht eines der angemessensten Reaktionen auf das, was wir tagtäglich in den Nachrichten hören? Zu klagen, dass wir lernen zu klagen, dass Gott auf diese Weise im Gebet zu bringen. Nicht um zu verzweifeln, sondern gerade um dahindurch zu hoffen. Hoffen in den Spannungen des Lebens. Unter dieser Überschrift möchte ich mit euch vier Aspekte von diesem Psalm beleuchten. Den Rest überlasse ich euch dann weiter zu entdecken. Ein erster Aspekt. Der Psalmist erinnert sich, Vers 5. Daran will ich denken und aufschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Nicht alles so die Sprache, die wir nutzen, mit wallen und so, aber das, was er hier vor Augen hat, ist, wie er in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen unterwegs ist. Wahrscheinlich auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel, zu einem der großen Feste der Juden. Miteinander haben sie Gott gefeiert und gelobt, sich gefreut an ihm, auf ein Fest zugegangen miteinander. Daran erinnert sich dieser Psalmist. Er erinnert sich an vergangene Erfahrungen mit Gott und anderen Gläubigen. Und dabei steht ihm vor Augen, ich habe doch schon Gutes mit Gott erlebt. Ich habe doch schon Gutes mit Gott erlebt. Seine jetzige Situation ist schwer. Er ist irgendwo in der Fremde. Er ist bedrängt. Er ist alleine. Aber diese Situation ist nicht das Ganze. Sie ist Teil von einem größeren und längeren Weg. Und er erinnert sich, dass es auch andere Zeiten gab, dass er auch anderes kennt. Als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein Gespräch ein, das ich vor Jahren mit einer Studentin auf einer Freizeit hatte, die mit mir das Gespräch suchte, weil sie so Glaubenszweifel hatte. Und ich habe sie dann im Gespräch eingeladen, zu erzählen etwas von ihrem Weg mit Gott in der Vergangenheit und was sie mit ihm erlebt hat. Und sie erzählte und erzählte und erzählte. Und da meinte sie irgendwann, ich habe noch Zweifel und Fragen, aber ich weiß jetzt, dass der Weg weitergeht. Ich glaube, es kann uns sehr helfen, uns zu erinnern an das, was wir mit Gott erlebt haben in schweren Zeiten, um die gegenwärtige Situation nicht absolut zu setzen, als wenn das das Ganze unseres Lebens und unserer Gottesbeziehung ist, sondern wir sind auf dem Weg und da gibt es Höhen und Tiefen, schöne und schwere Zeiten. Es lohnt sich, zurückzublicken. Wann habe ich Gottes Güte und Liebe schon erlebt? Wann hast du das schon erlebt? Der Psalmist erinnert sich, aber er erinnert sich nicht nur an vergangene Erlebnisse mit Gott. Er erinnert sich an Gott selber. Vers 7. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich. Das finde ich eigentlich erstaunlich. Betrübt ist meine Seele in mir. Unsere normale Tendenz ist, dass wir dann nach innen schauen. Anfangen, um unsere Gefühle, Gedanken, Probleme zu kreisen, ganz davon in Beschlag genommen zu werden. Wir denken dann nicht automatisch an Gott, wenn unsere Seele in uns betrübt ist. Hier schreibt der Psalmist, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich. Er entscheidet sich dafür, den Blick auf Gott zu richten, auf ihn und seine Wirklichkeit, die größer ist als sein Erleben. Er weiß, das ist das, was er jetzt braucht. An Gott zu denken, sich an Gott zu erinnern. Daran zu erinnern, dass er auf dem Thron sitzt. Dass er mit Liebe regiert. Sich an seine Verheißungen zu erinnern. Sich daran zu erinnern, dass es mehr gibt, als das, was wir mit dem bloßen Auge sehen können. sich an Gott erinnern, ein Weg dazu ist, in der Bibel zu lesen. Uns Zeit zu nehmen, in diesen Texten uns hineinzuleben, in diese Geschichten hinein, Gott vor Augen zu haben. Die biblischen Texte sind eigentlich alle wie Fenster, die uns den Blick öffnen für mehr von Gott und seiner Wirklichkeit. Der Psalmist erinnert sich an vergangene Erfahrungen mit Gott und an Gott selber, dass er ist, dass es ihn gibt. Hoffen in den Spannungen des Lebens, ein zweiter Gedanke, der Psalmist redet zu sich selber. Ist euch das aufgefallen? Dreimal, es prägt den Chorus hier. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Der Psalmist redet zu sich selber und dabei klagt er sich nicht selber an. Er sagt nicht, Seele, warum hast du nicht mehr Vertrauen? Wie kannst du nur so schwach sein? Du müsstest doch schon weiter sein im Glauben. Nein, hier klingt keine Anklage gegen sich selber an, sondern zuerst eine Frage. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Eine mutige Frage, wenn man die mal ehrlich stellt. Eine Frage, die dazu herausfordert, die eigenen Fragen, Zweifel, Ängste, Schmerzen beim Namen zu nennen. Genauer hinzuschauen. Warum geht es mir gerade so schlecht? Was geht da eigentlich in mir vor? Was ist da alles in mir drin? Aber nicht, um sich dann von diesen inneren Stimmen runterziehen zu lassen, sondern um zu ihnen zu reden. Ich habe dazu ein interessantes Zitat von einem britischen Prediger gelesen. Ich zitiere. Hast du gemerkt, dass die meiste Niedergeschlagenheit in deinem Leben daran liegt, dass du dir selber zuhörst, statt mit dir selber zu reden? Nimm die Gedanken, die dir kommen, sobald du morgens wach wirst. Sie fangen an, zu dir zu reden. Sie holen die Probleme von gestern wieder hervor. Die größte Kunst im geistlichen Leben ist, mit sich selbst umgehen zu können. Du musst zu dir selber reden, dir selber predigen. Was möchtest du heute zu deinen Ängsten, Fragen, Sorgen sagen? Mache euch spät darüber nach, in Ruhe nochmal nachzudenken, vielleicht auch was aufzuschreiben. Was möchtest du zu deinen Ängsten, Fragen, Sorgen sagen? Und hier geht's nicht um schnelle Antworten auf schwierige Fragen, sondern es geht um einen Anker für unsere Seele. Ein Ort, wo wir uns festmachen können bei Gott, mitten in allem, was uns bewegt. Ich habe selber in den letzten Monaten mit vielen offenen Fragen gelebt und habe oft die Worte dieses Psalms genutzt, um zu mir selber zu reden. Harre auf Gott. Man kann auch übersetzen, hoffe auf Gott oder auch warte auf Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Auf Gott hoffen, auf Gott warten, weil nur er retten kann und es auch tun wird. Die Zukunft liegt in seiner Hand. Er hat das letzte Wort. Und wir sehen, wie der Psalmist sich hier auf die verheißene Zukunft Gottes ausrichtet. Er schaut nicht nur auf die Vergangenheit seines Weges mit Gott, er schaut auch hin auf die Zukunft, die Gott verheißen hat. Und das gibt ihm Hoffnung in den Spannungen des Lebens. Und das ist keine blauäugige Hoffnung, die erwartet, dass Gott alle Probleme löst und alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Wir leben in einer zutiefst gebrochenen Welt und werden da nicht einfach herausgenommen. Aber es ist die reale Hoffnung, dass mitten da drin und mitten dahindurch Gott zu seinem guten Ziel kommen wird. Mit mir und mit seiner Welt. Hoffen in den Spannungen des Lebens. Der Psalmist erinnert sich, er redet zu sich selbst und er bekennt, dass Gott der Herr ist. Vers 7 und 8. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich. Aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Der Psalmist ist irgendwo im Norden von Palästina. Das ist die Landschaft, die er hier beschreibt. Da, wo der Jordan seine Quelle hat, da, wo es eher bergig ist und das Wasser dann über Felsen und steile Abhänge fließt. Und diese äußere Landschaft wird zum Bild für das innere Erleben des Beters. Deine Fluten rauschen daher, deine Wasserwogen Wellen gehen über mich. Unter anderem klingt hier von den Worten, die gebraucht werden, die große Flut in den Tagen Noahs an, die sogenannte Sintflut. Als die großen Tiefen der Erde sich auftun und das Wasser bedrohlich herausströmt, bis es alles bedeckt. Tiefe, Wasserwogen, Wellen. Was für ein Bild für die Situation des Beters. So fühlt er sich. Er hat keinen festen Stand mehr. Hat das Gefühl, von diesem Wasser mit fortgerissen zu werden. Hilflos, ausgeliefert. Und jetzt schaut genau hin, was er sagt. Deine Fluten rauschen daher. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Gottes Fluten, Gottes Wellen sind es, die ihn hier so zu schaffen machen? Indem er das so sagt, bekennt er, dass Gott der Herr ist, auch jetzt und hier in dieser Situation. Er hält daran fest, dass er immer noch in Gottes Welt ist, in der alles unter seiner Kontrolle ist. Er hat nicht einfach nur Pech gehabt im Leben. Er ist auch nicht bösen Menschen oder Mächten ausgeliefert und ist auch nicht einfach ein Spielball des Schicksals. Nein, Gott in allem sieht er Gott. Und daran hält der Beter fest, auch wenn es gerade schwer zu sehen und zu verstehen ist, dass Gott nicht abwesend ist, dass Gott nicht blind ist für seine Situation, sondern mitten darin aktiv am Werk ist. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Noch viel steiler, zugespitzt finden wir das beim Propheten Amos. Da lesen wir, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Gott in allem. Er bleibt der Herr. Er ist der Herr. Und wenn wir vor Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit stehen, ist es schwer, uns vorzustellen, wie das irgendwas mit Gott zu tun haben könnte. Und dann sind wir leicht versucht, ein dualistisches Weltbild einzunehmen. Auf der einen Seite Gott, der zuständig ist für alles Gute und Schöne. Und auf der anderen Seite böse Mächte, die auch einen Teilbereich des Lebens kontrollieren, die nicht unter Gott stehen, sondern neben ihm stehen und dem das andere zuzuschreiben ist. Und dann fangen wir an zu denken, dass es Bereiche und Situationen gibt, wo Gott nicht wirklich der Herr ist. Nein, Gott in allem, diese Welt ist seine Welt. Er ist wirklich der Herr. Das weckt harte Fragen, aber das gibt auch Hoffnung mitten in diesen Fragen. Denn in allem haben wir es letztlich mit Gott zu tun und bleiben in seiner Hand. Der Psalmist bekennt, dass Gott der Herr ist. Und ein letztes. Der Psalmist hat Appetit nach Gott. Nochmal den Anfang von diesem Psalm. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Seele dürstet nach Gott. Eine Übersetzung gibt das so wieder. Ich will Gott trinken. Eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott durchzieht diesen Psalm. Ja, der Psalmist betet darum, dass Gott ihn aus der Situation rettet. Er betet darum, dass Gott als Richter für ihn eintritt und ihm Recht verschafft. Aber das Herz seiner Gebete ist eine tiefe Sehnsucht nach Gott selber. Die dringende Bitte, dass Gott sich ihm selber schenkt. Und schwierige Zeiten in unserem Leben sind oft Zeiten, wo die Sehnsucht nach Gott wächst, weil wir anderes loslassen müssen, weil wir auf die wesentlichen Fragen des Lebens zurückgeworfen werden, weil wir vor unserer eigenen Bedürftigkeit und Grenzen stehen. Und gerade da kann unsere Gottesbeziehung in die Tiefe wachsen. Und können wir etwas mehr davon begreifen, wie der Psalmist hier später schreibt, dass er unsere Freude ist? Aber Krisenzeiten führen nicht automatisch zu Gott. Vor Jahren habe ich mal den markanten Satz gehört, Englisch: Pain can lead to beauty or bitterness. Schmerz kann zu Schönheit oder zu Bitterkeit führen. Und für beides könnte ich viele Beispiele nennen. Dieser Psalm lädt uns dazu ein, im Schmerz, in den Spannungen, in den Fragen, gerade da uns nach Gott auszustrecken, ihn zu suchen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, ihn zu bitten, dass er uns sucht und dass er uns zu sich immer wieder zurückbringt. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Ich stelle mir das so vor, als wenn jemand irgendwo in einem großen, dichten Wald verloren ist, nicht mehr den Weg kennt. Und jetzt die Bitte, sende einen Suchtrupp. Sende dein Licht und deine Wahrheit, Suchtrupp, dass sie mich finden, dass sie mich hier herausbringen. Und wohin will er gebracht werden? Zu Gott selber. Mich bringen zu dir. Manchmal fühlen wir uns verloren und sehen nicht den nächsten Schritt. Aber Gott ist nie verloren. Und wir dürfen ihn darum bitten, dass er sich auf den Weg macht zu uns und uns findet, uns zurückbringt. Wir brauchen es, dass er immer wieder unser Herz erreicht und uns bei sich hält. Und darum dürfen wir ihn bitten. Er tut das gerne. Hoffen in den Spannungen des Lebens. Der Psalmist erinnert sich, er redet zu sich selber, er bekennt, dass Gott der Herr ist und er hat Appetit nach Gott. Ich möchte jetzt einige Minuten der Stille geben, in die hinein ich einfach einzelne Verse nochmal wiederholen will und lade euch ein, in ein Gebet mit Gott einzutreten über das, was von diesem Psalm heute euer Leben berührt, was vielleicht eure Worte an Gott werden können. Wo ist nun dein Gott? Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Warum hast du mich vergessen? Warum hast du mich verstoßen? Diese Fragen des Psalmisten erinnern mich an die Worte von jemand anders. Von Jesus am Kreuz, als er betet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus weiß, wie es sich anfühlt, von Gott verlassen zu sein. Mehr noch, er war wirklich von Gott verlassen, als er am Kreuz die Sünde der Welt und alles auf sich nahm, was uns von Gott trennt. Er hat Gottverlassenheit durchlebt, damit wir von Gott nie verlassen sein werden, sondern im Glauben an ihm in dieser Welt eine letzte Geborgenheit finden können. Wer an Jesus glaubt, ist sicher in seiner Liebe und Treue. Das fühlt sich nicht immer so an. Das sieht auch nicht immer so aus. Wenn wir die Umstände in unserer Welt, in unserem Leben anschauen, brechen schmerzhafte Fragen auf. So oft ist Gott verborgen in dieser Welt. Aber es gibt einen Ort, wo er uns sein Herz gezeigt hat, wo wir ihn deutlich sehen können. Und das ist in Jesus. Und das ist in Jesus am Kreuz. Wo ist nun dein Gott? Wo ist nun euer Gott? Da ist er. Dort am Kreuz. Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist die Logik des Glaubens. Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Auf diesen Gott können wir hoffen in den Spannungen unseres Lebens. Amen.